Ich vermute mal, dass gestern Abend bei einigen ziemlich oft geklingelt wurde. Oder ihr gehörtet zu denen wie ich, die mit ihren Kindern unterwegs waren und beim Klingeln mitbeteiligt waren, also beim Laternensingen. Ich habe heute auch eine mitgebracht von meiner Tochter. Ich hoffe, sie hört da hinten auch zu. Genau. Kinder, wer weiß eigentlich von euch, woher dieses Laternensingen kommt? Wieso machen wir das eigentlich? Ich meine, gut, es macht Spaß, man kriegt Süßigkeiten. Ja, da sehe ich jemanden. Sag mal laut. Ah, fast. Also der erste Name hat schon gestimmt, der Nachname nicht ganz. Wow, da hat jemand aufgepasst. Martin von Tours. Genau, man kennt es unter Martinstag und der ist eigentlich heute. Ich habe so ein bisschen mal nachgeschaut, das ist ganz interessant, wir machen das ja und wissen manchmal gar nicht so warum. Der Martin von Tours ist in Ungarn geboren und trat mit 15 Jahren, so war das früher schon, so früh in die römische Armee unter Kaiser Konstantin ein. Und man erzählte sich, dass dieser Martin eines Nachts unterwegs war in einer kalten Winternacht und ihm ein armer Bettler begegnete, der nur noch in Lumpen gekleidet war. Und den sah er dann, wie er in der Kälte wimmerte. Und als Martin dann diesem Bettler halt näher kam, nahm er sein Kleid, schnitt es in zwei Hälften und gab ihm die Hälfte und die andere Hälfte nahm er für sich. Und in der folgenden Nacht hatte er dann einen Traum, wo ihm Jesus Christus begegnete, so erzählt man, und er hatte diese Hälfte, die er halt diesem Bettler gegeben hat, selbst an. Dieser Martin war von diesem Ereignis so beeindruckt, dass er sich für den Glauben entschloss, sich mit 18 Jahren taufen ließ und auch später selbst ein Kloster gründete und sehr aktiv in der Missionsarbeit war. Also dieser Martinstag oder auch als Laternsing bekannt, soll an diese Tat erinnern. Wir sollen sozusagen, das haben wir gestern versucht, brennt noch Licht in die Dunkelheit bringen, eine Hilfe in der Not, sich gegenseitig etwas Gutes tun. Ich denke, das kommt auch durch diese Süßigkeiten zum Ausdruck als Symbolik, dass man dann etwas geschenkt bekommt. Wir stehen ja so ein bisschen kurz vor der Weihnachtszeit, kurz vor der Winterzeit. Da geht es sehr viel um diese Lichtsymbolik. Lichter werden aufgehängt, die Dunkelheit wird erhellt. Was ja eigentlich auch so ein bisschen ein Bild für Christus ist, das Licht in die Welt bringt. Und es war ganz interessant, ich las auch gestern, dass oft bei diesen Martinstagen die Kinder gesegnet werden mit den Worten, Herr Jesus Christus, schau auf diese Kinder, die ihre Lampen in Händen tragen, segne sie, damit sie bereit sind, nach dem Vorbild des Martin anderen zu helfen und zu teilen, was sie besitzen. Ich denke, das ist ein guter Wunsch für die Kinder, aber auch für uns selbst, das mal so mitzunehmen als Bezug zu diesem Martinstag, anderen Menschen zu helfen. Eine sehr gute Aktion, das fing ja heute an und geht auch nächste Woche noch weiter, ist die Sache mit den Weihnachten im Schuhkarton, wo wir auch an Kinder denken und denen was mitgeben möchten, für sie ein Geschenk packen, damit sie sich freuen können. Ich denke, das ist gerade für Kinder auch, die das so mitbekommen, die selber mitpacken, auch eine ganz wertvolle Sache zu sehen. Wir teilen. Wir möchten an Kinder denken, denen es nicht so gut geht wie uns. Meine Predigt, die geht jetzt noch ein wenig in eine andere Richtung. Ich greife das aber später nochmal auf. Ich möchte zu Beginn eine Frage an uns stellen und die geht in die Richtung, was kann ich in meinem Alltag nicht sein lassen? Überlegt euch mal ganz kurz, was kann ich in meinem Alltag nicht sein lassen. Das können so ganz banale Dinge sein. Als so Stütze spiele ich mal gleich ein Interview ab, wo einige Personen dazu befragt wurden, was sie in ihrem Alltag nicht sein lassen können.
Ich kann es nicht lassen, Cola zu trinken.
Ich kann es nicht lassen, abends im Bett noch zu lesen, wenn meine Frau mit mir reden will.
Ich kann es nicht lassen, das Kaffee trinken.
Ich kann es nicht lassen, Geld auszugeben für Dinge, die ich eigentlich nicht brauche. Ich kann es nicht lassen, mich einzumischen, wenn eine bestimmte Aufgabe nicht erledigt wird.
Ich kann es nicht lassen, Fußball zu spielen.
Ich kann es nicht lassen, mir Sorgen um meine erwachsenen Kinder zu machen.
Ich kann es nicht lassen, Süßigkeiten zu essen.
Super.
Genau. Dinge aus dem Alltag, ganz gewöhnliche Dinge, auf die wir eigentlich so ungern verzichten würden. Seien es die Spielzeuge, an die die Kinder jetzt schon denken, die zu Weihnachten kommen sollen, wieder neue am besten. Für manche ist das ja heutzutage besonders in der Jugendwelt das Chatten, Facebook. Da muss man immer up to date sein, immer mit in den Urlaub nehmen. Manche kommen gar nicht ohne aus. Für andere ist es der Fernsehen, der dazugehört. PC-Spiele ist auch so eine Art Spaß, den man nicht sein lassen möchte. Nintendo, Wii, PlayStation bei Kindern. Manche können das mit dem Meckern nicht sein lassen oder über andere zu reden. Internet gehört auch irgendwo schon so stark dazu in unsere Welt, unsere Arbeitswelt, dass wir gar nicht mehr darauf verzichten möchten. Fußball, gutes Essen, es gibt bestimmt einige unter uns, ich bin auch einer, der mal gerne essen, gut essen gern geht und darauf verzichtet man auch ungern. Oder bei Älteren können das auch so Dinge sein, dass man, obwohl die Kinder vielleicht schon erwachsen sind, trotzdem immer gerne sich da einmischt und nochmal was mitgeben möchte. So hat jeder irgendwo so sein Laster, auf das er im Alltag nicht verzichten oder ungern verzichten würde. Und alle diese Gewohnheiten haben ja irgendwo eine Sache gemeinsam, sie bestimmen uns in gewisser Weise. Ob das so eine Kleinigkeit ist, die eigentlich gar nicht schlimm ist, trotzdem wollen wir darauf ungern verzichten. Bei mir wäre es zum Beispiel, da kann meine Frau bezeugen, der Kaffee. Also ich muss meinen Kaffee haben und manchmal, wenn der Arzt auch sagt, ein bisschen reduzieren, weil mein Magen manchmal nicht ganz so mitspielt, dann fällt es mir schwer. Vielleicht ein Tag, zwei Tage, aber dann freue ich mich wieder, wenn ich meine Kaffeetassen vielleicht 4 am Tag trinken kann. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, so mein Leben ohne Technik. Ihr habt das schon gesehen. Technik gehört auch irgendwo zu meiner Arbeitswelt so langsam und zu meinem Leben dazu. Und wenn ich so sage, 1, 2, 3 Tage ohne Technik, da muss ich mir auch schon Gedanken machen, wie ich das dann ohne schaffe. Was können wir nicht sein lassen? In der Bibel finden wir eine ähnliche Aussage von 2 Menschen, die das auch so formuliert haben. Ich kann es oder wir können es nicht sein lassen. Und diesen Personen war scheinbar auch etwas ganz, ganz wichtig. So wichtig, dass sie damit nicht aufhören konnten oder vielleicht sogar gar nicht aufhören wollten, weil das für sie so eine Bedeutung hatte. Um die Situation der beiden Herrschaften etwas besser zu verstehen, versuche ich mal so einen Überblick zu schaffen. Die Geschichte finden wir in Apostelgeschichte 3. Die 2 waren gerade unterwegs zum Tempel, wahrscheinlich um als gute Juden das Nachmittagsgebet zu verrichten. Und vor dem Tempel saß ein Bettler, der seit seiner Geburt nicht gehen konnte und das war für ihn die beste Möglichkeit, ein bisschen Geld reinzubringen, wo die Menschen dann zur Kirche oder zum Tempel gingen und natürlich meist dann auch ein offeneres Herz gehabt haben als sonst. Und da treffen diese beiden Menschen auf diesen Bettler, der dort sitzt und der dort die beiden um eine Spende anbettelt. Leider, so würde man das ja heute sagen, war bei den beiden Ebbe im Portemonnaie. Also sie hatten nichts. Und wir lesen dort, was sie trotzdem diesem Menschen mitgeben wollen. Sie bleiben stehen und in Apostelgeschichte 3, Vers 5 steht, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und wir wissen, was passierte. Dieser Mensch steht auf und ist gesund, geht umher. Und die Menge, die da drumherum ist, am Tempel ist ja immer viel los gewesen, Die ist begeistert, die ist hellwach, die sieht das, wird sofort hellhörig und glaubt kaum, was da passiert ist. Und diese Situation nutzt dann Petrus, lesen wir, um den Menschen eine Predigt über Gott zu halten. Eine Predigt über Jesus, über den Glauben, über seinen Tod, seine Auferstehung. Also die rettende Botschaft, das rettende Evangelium von Jesus Christus. Und viele Menschen, lesen wir auch, die das hörten, kamen dann zum Glauben. Doch es wäre zu schön gewesen, wenn alles glatt gelaufen wäre. In Kapitel 4, das wollte ich eigentlich lesen, fasse ich aber einfach nur zusammen, lesen wir dann gleich zu Beginn, dass einigen das gar nicht gepasst hatte. Einigen schien diese Rede nicht zu gefallen. Und wir lesen, dass da der Kommandant mit den Schriftgelehrten kommt und Petrus und Johannes ins Gefängnis sperrt. Und am nächsten Tag, ist nicht ganz so wie bei uns, fängt gleich der Prozess an und diese zwei werden vor das jüdische Gericht gebracht. Das Gericht damals bestand aus geistlichen Juden, aus Priestern, aus Ratsältesten und den jüdischen Gesetzeslehrern. Und sie nahmen Petrus und Johannes sehr hart in die Mangel und fragten sie, mit welcher Autorität sie diese Vollmacht, diese Macht hatten, dies Wunder zu tun. Und auch hier bezeugt Petrus, das ist schon die zweite Chance, dass das Wunder allein durch Jesus Christus möglich war. Jesus Christus, den sie gekreuzigt hatten, den erwarteten Messias, der den Menschen Rettung brachte. Und es ist ganz interessant, das mal zu lesen in Vers 13, obwohl diese ganze jüdische geistliche Schicht komplett gegen das war, was die beiden erzählten, waren sie beeindruckt von diesem Mut, beeindruckt von dieser Begeisterung über Jesus, den diese beiden da an den Tag legten. Trotzdem drohten sie den beiden, dass sie von Jesus nichts weiter erzählen sollten. Und hier, genau hier antworten diese beiden diesen Satz, den wir auch zu Beginn hatten. Sie sagen denen, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wenn wir oder zumindest ich so eine Drohung bekommen hätten, dass man damit aufhören sollte, dass man beispielsweise, weil ich im Religionsunterricht zu viel über Jesus erzählt habe, man mir drohen würde, dass ich damit aufhören sollte, sonst man mir die Lehrerlaubnis diesbezüglich entziehen würde, dann würde ich mir das zumindest durch den Kopf gehen lassen. Ob ich die Konsequenz dafür tragen möchte, das wäre noch sehr banal. Wir kennen ganz viele Geschichten oder die Älteren kennen ganz viele Geschichten, wo man dafür ins Gefängnis gesperrt wurde, dafür ja, sterben musste, weil man zu seinem Glauben stand. Meine Oma hat mir viele solcher Geschichten erzählt und ich weiß, mein Opa musste sehr oft im Gefängnis sein oder im Arbeitslager, weil er zu seinem Glauben stand und über seinen Glauben erzählte. Wir kennen das oder ich kenne das nur vom Hörensagen oder von Geschichten von Open Doors, wenn wir solche Berichte immer wieder mal hören. Würden wir dann trotzdem sagen, ich kann nicht anders von dem zu reden, was ich gehört und gesehen habe? Wenn wir in so einer verzwickten Situation stehen würden? Ich behandle in meiner Klasse gerade mit meiner 8 Martin Luther. Deshalb war auch nicht ganz falsch, der Vorname. Und wir hatten ja auch vor kurzem den 31.10., das war ja der Reformationstag, als Gedenktag für Martin Luther oder an die Reformation gesetzt ist, der vielleicht für einige auch gar keine Bedeutung hat. Und trotzdem finde ich ihn ganz wichtig. Dieser Mensch, den wir als den kennen, der die Bibel eigentlich als komplettes ins Deutsche übersetzt hat und mit die Reformation angekurbelt hat, stand ähnlich mal wie Petrus und Johannes vor dem Reichstag in Worms und ihm hat man vorgeworfen, dass das, was er an der Kirche kritisiert, auch seine 95 Thesen, dass das komplett falsch ist und er sie zurücknehmen sollte. Und er sagt da, ich zitiere, was etwas sehr Ähnliches. Er sagt, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Wort Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Er war so überzeugt von dem Wort Gottes, von dem, was da stand, von Jesus Christus begeistert, dass er sagte, ähnlich wie Petrus und Johannes, ich kann nicht anders. Wir können es nicht sein lassen, von dem zu erzählen, was wir gehört und gesehen haben. Und das, obwohl er oder ihn eine ziemlich schlimme Konsequenz erwartet. Und das wusste er. Er wurde, die Kinder oder die Schüler wissen das, für vogelfrei erklärt. Das bedeutet, dass jeder, der ihn traf, das Recht hatte, ihn umzubringen, ohne dass ihm irgendwas dann dafür angehängt werden konnte. Keine Strafe, einfach töten und das hätte keinen interessiert. Eine Antwort mit weitreichenden Konsequenzen. Um vielleicht nochmal auf unser ganz banales Beispiel oder einfaches Beispiel zu Beginn zu kommen, wenn wir ein Stück Schokolade abends oder wenn wir es nicht sein lassen können, abends ein Stück Schokolade zu essen, merken wir es vielleicht irgendwann an unseren Hosen, die enger werden. Oder wenn wir stundenlang am Internet, Facebook oder am PC beschäftigt sind, merken wir, dass wir vielleicht manche andere wichtige Dinge, die dran gewesen wären, nicht geschafft haben, weil es vielleicht schon Mitternacht ist. Bei Petrus und Johannes hätte das Erzählen von Gott das Leben kosten können. Und ich denke, wenn wir uns betrachten hier, wie wir so Gottesdienst feiern in Deutschland, in einer Zeit, wo wir diesbezüglich, was das angeht, überhaupt keine Angst haben brauchen, dann ist das doch was Wunderbares. Und trotzdem merke ich auch bei mir selbst, dass es uns scheinbar schwerer fällt, über Gott zu reden, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben als Menschen in den verfolgten Ländern oder als den Menschen, die für ihren Glauben leiden müssen, die für ihren Glauben sterben. Und warum ist das so? Warum ist das so, dass uns das doch so schwer fällt? Diese Frage, die musste ich mir stellen. Ich behaupte mal, vielleicht kann mich jemand da auch beim Schluck Kaffee nachher überzeugen oder umstimmen. Ich behaupte mal, dass es daran liegt, dass wir viel zu wenig von Jesus und dem, was er für uns getan hat, begeistert sind. Wir waren es vielleicht mal irgendwann, als wir uns dafür entschieden haben. Das hat sich gelegt und uns fehlt die Begeisterung von Jesus. Und da gehöre ich, würde ich behaupten, auch dazu. Scheinbar so eine Kleinigkeit, und doch hat diese Kleinigkeit einen ziemlich großen Ausdruck. Wenn wir zum Beispiel von etwas begeistert sind, unserer Freundin oder einem Auto, das wir gerade neu gekauft haben, oder von unserem Kleinen, von unserer Kleinen, weil sie wieder neue Worte gelernt hat oder anfing mit Laufen, dann erzählen wir das anderen. Dann reden wir darüber. Wir geben anderen Anteil an dieser Freude. Vielleicht denkt jemand gerade, ja, das ist ja auch was anderes. Wenn man, wie die Jünger früher, Jesus so live erlebt hätte, was er an Wundern getan hat, dass man einfach so begeistert darüber reden könnte. Das stimmt. Begeisterung kommt nur, wenn wir Gott erleben. Und ich denke, auch heute lässt sich Gott erleben. Beim Bibellesen, in der Stille, aber auch im Trubel des Alltags, von Montag bis Samstag. Ich lese gerade dieses Buch, Glaube am Montag. Es gibt so einige gute Impulse und hinterfragt unseren Glauben. Ob wir unseren Glauben nur auf Sonntag reduzieren, ob wir uns freuen und das ist schön, sonntags in die Kirche zu gehen und Montag ist halt wieder die böse Welt dran. Oder ob wir unseren Sonntag in den Alltag mitnehmen. Begeistert sein von Jesus. Ich merke das zum Beispiel an meiner Tochter auch. Wenn ich etwas mit ihr mache, mir Zeit für sie nehme, dann ist sie begeistert davon. Oder sie hat letztes Mal was kaputt gemacht und ich repariere das, dann freut sie das, dass ich das wieder hinbekommen habe. Und sie ist begeistert, wenn sie mich erlebt. Und ich denke, in unserem Alltag ist das auch nicht anders. Wenn wir, wie ich gerade gesagt habe, wenn wir irgendwas Besonderes erleben, dann können wir den ganzen Tag drüber reden. Sei es die gute Note in der Schule, sei es, dass wir ein schönes Geschenk bekommen haben, bestimmt auch zu Weihnachten, dann erzählen wir erstmal allen, was wir bekommen haben. Das reicht, so kleine Sachen. Oder manchmal, wenn wir so drüber reden mit Freunden, ist es schon so, wir haben ein Schnäppchen gemacht irgendwo und das reicht schon, um diese Freude auszudrücken, zu erzählen, Mensch, da und hier, schau mal da rein, da gibt es gerade was ganz günstig. Also wir erzählen, wenn wir von etwas begeistert sind oder was Schönes erlebt haben, das gerne anderen Leuten. Und ich behaupte mal, wir werden nur dann von Jesus weitererzählen, wenn wir selbst regelmäßig Erfahrungen mit ihm machen. Wir werden nur dann von Jesus begeistert erzählen können, wenn wir regelmäßig Erfahrungen mit ihm machen. Ich kann mich noch gut erinnern, vielleicht habe ich die Geschichte auch schon mal erzählt, ich war gerade 18 geworden und bin eine längere Strecke mit einem vollen Auto unterwegs gewesen auf der Autobahn. Es hat geregnet und ich in meinem Jugendleichtsinn links auf der Autobahn auf der Überholspur. Plötzlich tauchte vor mir ein Stau auf. Zum einen kannte ich mich mit diesem komischen ABS noch nicht so wirklich aus und zum anderen war der Stau schon ziemlich nah. Ich hätte also, wäre ich da drauf geknallt, die ganzen 10 Autos und mehr zusammengequetscht. Ich raste also ziemlich schnell darauf zu. Im letzten Moment lenkte ich in die Mitte der beiden zweispurigen Straße, die eigentlich beide mit Stau voll waren, und schoss durch die Mitte durch. Mein Herz raste und ich wusste, dass hier gerade Gott auf mich und die anderen aufgepasst hatte. Und ich würde sogar behaupten, in diesem Fall gelenkt hat. Diese Geschichte habe ich in meinem Leben bestimmt ziemlich oft erzählt, auch Freunden erzählt. Eine Geschichte, die sehr beeindruckend für mich war, wo in meinem Leben Gott wirklich einen Punkt gesetzt hatte oder so ein markantes Zeichen, dass er da ist. Und trotzdem denke ich, es müssen nicht solche außergewöhnlichen Dinge passieren, wo wir zum Beispiel kurz vor dem Tod bewahrt wurden, damit wir begeistert von Jesus sind. Das ist oft eine Ausnahme und es ist gut, wenn es so eine Ausnahme bleibt. Oft sind es die kleinen Dinge im Alltag, die uns begegnen, die unsere Begeisterung über Gott lebendig halten. Und das ist die erste Hausaufgabe, als Lehrer gibt man ja immer gerne Hausaufgaben, das ist die erste Hausaufgabe, die ich euch mitgeben möchte. Bittet Gott um eine bewusste Begegnung und Erfahrung mit ihm im Alltag. Ich habe mir das seit längerer Zeit mal so zum Ziel gesetzt, dass ich dafür regelmäßig bete und dass ich Gott regelmäßig erlebe und erfahre. Sowohl in der Stille beim Bibellesen, aber auch ganz praktisch in meinem Job als Lehrer mit meinen Schülern. Und ich muss sagen, ich brauche diese Begegnung mit ihm. Ich brauche sie, damit mein geistliches Leben lebendig bleibt. Und vor kurzem ist Folgendes passiert. Wir waren vorletzte Woche mit 2 Neunern unterwegs in einem Kloster, Besinnungstage. Und es war eine schöne Zeit und ich kam wieder und hörte dann von meiner Klasse, meiner 7, dass das Klassenbuch bereits seit 3 Tagen fehlte. Klassenbuch ist ja eigentlich ein wichtiges Dokument, wo so Sachen drinstehen, was so andere angestellt haben. Und ich vermutete schon, weil manche besonders viele Einträge hatten, dass es vielleicht deshalb war oder ja sein könnte, dass es verschwunden ist. Ich fragte die Schüler, keiner hat es gesehen, keiner hat es eingesteckt. Aber ich erinnerte mich dann auch daran, dass ich mir das so zum Ziel gesetzt habe und betete darum. Es verging 2 Tage und das Klassenbuch war immer noch nicht aufgetaucht und ich musste mir schon überlegen, ein neues anzulegen, das muss man dann machen, um das auch weiterhin richtig zu führen. Und in einer Stunde kam mir dann folgende Idee. Ich unterrichtete gerade und dann kam mir so der Gedankenblitz, schau mal in deiner Klasse nach unter den Mathearbeiten. Warum unter den Mathearbeiten? Die hatten nämlich die gleiche Farbe, grün wie das Klassenbuch. Und ich ging dahin nach der Stunde und das Klassenbuch lag wirklich dort. Ich hatte also vor den Ferien oder jemand der Schüler die ganzen Arbeiten genommen mit dem Klassenbuch und ins Regal gelegt und dort ist es dann geblieben. Als die Schüler mich fragten, wo es denn gewesen ist, sagte ich, ich habe einen Tipp von Gott bekommen. Er meinte, ich sollte mal bei uns im Regal gucken. Die guckten mich natürlich etwas verdutzt an, ließen das aber so stehen. Man legt sich ja nicht mit seinem Religionslehrer an. Aber ich denke, das war so eine Sache, die mir wichtig geworden war, die ich erfahren habe, und die wollte ich denen auch so sagen. Und solche kleinen Erlebnisse bereichern und beleben unser geistiges Leben mit Gott. Und deshalb sind sie auch so wichtig. Und sind diese, oder mir, und ich denke euch auch, sind diese Begegnungen mit Gott wichtig und die solltet ihr auch mitteilen. Ich finde das super, wenn Zeugnisse erzählt werden, man sieht, wie Menschen oder was Menschen mit Gott erleben, wie lebendig ihr Glaube ist und wie lebendig unser Gott ist. Und trotzdem müssen wir zugeben oder müssen wir uns eingestehen, wir müssen selber diese persönlichen Erlebnisse mit Gott machen. Es reicht nicht, wenn meine Eltern, meine Freunde, meine Geschwister das erleben. Um ein intaktes Leben mit Gott zu führen, muss ich Gott erleben, muss ich Gott begegnen. Es zählt letztlich, was ich persönlich mit Gott erlebe, wie meine persönliche Beziehung mit Jesus ist. Ist sie lebendig oder ist sie tot? Und bei dieser Frage schwingt auch immer die Frage nach unserer Identität. Wir hatten in der Leitcamp-Freizeit den Vers, die Bergpredigt an sich und den Vers aus Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Das bedeutet nicht nur, ihr sollt Licht sein als Auftrag, sondern ihr seid das Licht der Welt, weil ihr Kinder Gottes seid. Ihr seid das Licht der Welt, weil ihr zu mir gehört. Ihr seid sozusagen der Spiegel, der das Licht an die Menschen weiterleitet, der das Licht reflektiert. Deshalb sollt ihr eure Identität in Christus nicht verstecken, nicht unter einen Eimer stecken, einen Eimer rüberstülpen, das würde dem Licht nichts bringen, sondern es nur hemmen. Nicht unter einen Scheffel stellen. Manchmal denke ich, wir sind so ein bisschen wie Kaninchen in einem Bau. Montags morgens steckt das christliche Kaninchen den Kopf aus seinem christlichen Bau und schaut sich um und stürzt sich mutig in die gefährliche Außenwelt, um dann möglichst schnell wieder in einem für ihn sicheren Loch wie Gebetsstunde, Bibelstunde, christliche Schule, Bibelkreis, Hauskreis zu verschwinden. Vielleicht ist dieses Bild etwas überzogen. Aber wir werden aufgefordert, so lasst euer Licht leuchten. Versteckt es nicht unter einem Eimer. Mit anderen Worten, lebt das, was ihr seid. Damit sie eure guten Werke sehen, heißt es weiter, und euren Vater im Himmel preisen. Zeigt es an eurer Ausstrahlung, an eurer Freude, an eurem Benehmen. Zeigt, dass ihr Christen seid, dass Christus in euch lebt. Dass sogar Menschen, wie wir in unserem Text gelesen haben, Menschen wie die Pharisäer, die eigentlich komplett gegen das sind, was die zwei da vorne erzählen, beeindruckt sind von dem Glauben. Und ich denke, deshalb passt dieser Martinstag auch so gut hier rein heute. Lasst euer Laternenlicht leuchten. Ich hatte das vorhin schon gesagt, wir stehen kurz vor Weihnachten, einer Zeit, wo Menschen sich viel oder mehr Gedanken über den Glauben machen, wo sie zugänglicher sind, was Glauben angeht. Und für viele ist es ja auch der einzige Gottesdienstbesuch im Jahr. Aber zumindest lässt man sich darauf ein, auf diesen Gottesdienstbesuch, und hört damit auch etwas über den Glauben. Auch wenn es vielleicht aus Tradition ist. Kurz danach, ich denke, das wissen alle auch schon, findet auch unsere Evangelisation statt im März. Und ich möchte uns Mut machen, gerade in den nächsten Monaten mit Menschen in eurer Nachbarschaft, mit Freunden, Arbeitskollegen, Schulfreunden über Gott zu reden. Das vielleicht auch als zweite Hausaufgabe. Versucht mit mindestens einem Menschen über Gott zu reden in diesen Weihnachtstagen oder vielleicht sogar zur Evangelisation einzuladen. Und betet jetzt schon dafür, für einen bestimmten Menschen, den Gott euch schenkt, der euch vielleicht über den Weg läuft und den ihr im Gebet einfach mittragt. Das will ich mir vornehmen und würde mich freuen, wenn wir uns das als Gemeinde auch so vornehmen und dann auch ganz anders als an so ein Projekt wie Evangelisation herangehen, weil uns die Menschen wichtig sind, die da hinkommen, die etwas vom Glauben hören sollen. Doch zu einem authentischen Leben als Christ gehört natürlich nicht nur, wie es vielleicht viele zunächst denken, lasst euer Licht leuchten, ist ja am wichtigsten, ein authentisches Leben zu zeigen. Und wir ruhen uns ja oft darauf aus, zu sagen, es kommt ja nicht darauf an, dass wir reden, sondern dass wir unseren Glauben leben zunächst. Und das stimmt ja auch. Aber wir sollen auch reden. Wir können es nicht sein lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Ich würde mal behaupten, wenn jemand im Lottogewinn von uns gewinnen würde, den Lottogewinn gewinnen würde, dass er das jedem hier erzählen würde. Ob er diesen Menschen kennt oder nicht kennt, wahrscheinlich würde man das auch überall lesen können. Das geht einmal um die ganze Stadt, um ganz Deutschland rum und drüber hinaus. Ist es nicht ähnlich mit Gott, wenn wir Gottes Vergebung und Rettung erfahren haben? Ist das nicht so eine Art Lottogewinn? Etwas Großartiges, was wir selbst nicht verdient haben. Ein Geschenk des Himmels. Sollten wir da nicht ähnlich wie Petrus sagen, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben? Ich wünsche euch und mir, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen neue Erfahrungen mit Gott machen, mit Jesus machen, die uns neu von ihm begeistern, die unser Glaubensleben neu bereichern und wo wir neu feststellen, dass wir einen großartigen Gott haben. Einen Gott, mit dem wir auch nicht geizen müssen und das für uns selber behalten müssen, was wir da erlebt haben, sondern der unsere Identität ist. Und weil dieser Gott unsere Identität ist, können wir es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir das auch daran merken, dass Menschen mitteilen, was sie und wie sie Gott erleben, uns teilhaben lassen an diesem lebendigen Glauben und selber diesen lebendigen Gott als solchen erleben. Amen.